zu Beginn vielleicht mal eine eher naive und auch banale Frage. Es wird ja gesprochen vom Weltfinanzsystem in der Veranstaltungsankündigung. Was ist denn das Weltfinanzsystem? Können Sie mal versuchen, das in einfachen Worten zu beschreiben?
Ja, aber selbstverständlich. Früher war es so, dass meistens der Ausgleich zwischen Ersparnis, das, was man aufs Sparkonto trägt, das, was man möglicherweise investiert und so weiter, im Land verliehen wurde oder investiert wurde, in dem man selber war. Und das ist die Natur eines nationalen Finanzsystems. Heute haben wir aber ein Weltfinanzsystem, bei dem es sehr viele grenzüberschreitende Transaktionen gibt. Und deshalb spricht man von einem Weltfinanzsystem, weil die nationalen Finanzsysteme oder zum Beispiel das europäische, das amerikanische, das japanische inzwischen sehr eng miteinander verzahnt sind. Das ist auch erst einmal ganz vernünftig. Wissen Sie, wenn jetzt die Amerikaner alle Risiken einer Firma wie Tesla, die ja sehr spannend ist, die Elektroautos herstellt, halten müssten und alle Deutschen die Risiken von, sagen wir mal, Volkswagen, dann wäre man weniger diversifiziert, als wenn man sagen würde, naja, dann nehmen die Amerikaner zum Beispiel einen Teil der Volkswagen-Risiken, die Europäer nehmen einen Teil der Tesla-Risiken und am Ende ist man besser versichert. Also das ist nicht notwendigerweise was Schlechtes, es ist eigentlich in vieler Hinsicht was Gutes, dass es eine solche weltweite Verflechtung gibt. Aber die Schattenseite der Medaille ist, wenn es irgendwo schief geht und es keine vernünftigen Regelungen gibt, dann kann eine nationale Finanzkrise ganz schnell zu einer globalen werden. Und deshalb macht es Sinn, im Zusammenhang mit 10 Jahren nach der Lehman-Pleite, das war diese große Pleite im September 2008, die das Weltfinanzsystem in eine ganz schwere Krise gestürzt hat, zu betrachten vor dem Hintergrund dieses vernetzten, dieses globalen Finanzsystems.
Das heißt, Sie würden nicht unbedingt sagen, dass ein Weltfinanzsystem gleich auch schlechter sein muss als ein nationales Finanzsystem und Sie würden auch nicht unbedingt dazu raten, dass man da wieder hin
zurückkehrt. Im Gegenteil, die internationale Verflechtung hat viele Vorteile, aber sie hat auch Schattenseiten. Genauso wie die Weltwirtschaft. Ich meine, Deutschland, auch Thüringen, wäre nicht so reich, wenn es nicht möglich wäre, für Thüringer Unternehmen in 27 andere europäische Staaten ganz ohne Probleme zu liefern. Da haben wir genau dieselben Produktregeln, aber auch global unterwegs zu sein. Das ist furchtbar wichtig. Denken Sie an ein Motorenwerk in Kölle da. Es wäre ja unangenehm, wenn man jetzt die Motoren nur für Thüringen oder nur für Deutschland produzieren könnte. Also das schafft sehr viele Vorteile, nicht nur in der Industrie, sondern auch im Finanzsystem, geht aber einher auch mit ganz besonderen Herausforderungen. Und die größte Herausforderung beim Finanzsystem ist ganz klar, wir haben zwar ein Weltfinanzsystem, aber wir haben keine Weltregierung. Und gerade wenn es schwierig ist, wenn eine Krise kommt, dann bräuchte man eigentlich weltweite Entscheidungsmechanismen, um sich vernünftig zu koordinieren. Und die hat man in einer verbindlichen Form eigentlich nicht. Und das macht es so wichtig, dass man zumindest auf europäischer Ebene oder amerikanischer Ebene oder japanischer Ebene oder chinesischer Ebene und so weiter den Finanzmarkt deutlich besser reguliert als in der Vergangenheit.
Jetzt ist dieses System ja 2008 ins Wanken geraten oder zumindest für viele Menschen deutlicher spürbar ins Wanken geraten, als es davor vielleicht schon auch geschwankt hat. Und Sie meinten eben, das passiert halt, wenn man keine richtigen oder guten Regelungen dafür hat. Welche Regelungen haben denn damals gefehlt oder nicht gegriffen?
Also die wichtigste Frage, die man sich stellen muss, ist, wie riskant, wie kartenhaushaft dürfen Banken Geschäfte betreiben? Und da geht es insbesondere um die Frage, wenn jetzt die Geldgeber der Bank, die Aktionäre der Bank 1 Million Euro geben, wie viel Geschäft, wie viel Bilanzsumme darf ich mit dieser 1 Million machen? Und tatsächlich beruht das Bankgeschäft darauf, dass man ein Vielfaches dieser 1 Million Geschäft machen kann. Nur vor der Krise hatte man sich darauf eingelassen, den Banken zu erlauben, indem sie versprochen haben, aber wir passen ungeheuer auf, mit 1 Million Euro das 30 oder 40, zum Teil 50-fache, also 30, 40, 50 Millionen Geschäft zu machen. Und jetzt kann man sich vorstellen, selbst relativ kleine Schwankungen am Finanzmarkt sorgen dann dafür, wenn man sich hebelt um einen Faktor 30, 40 oder 50, dass dann relativ kleine Verwerfungen die ganze Bank destabilisieren. Und dann kam hinzu, das ist ja dann das Zweite, ist schlimm genug, wenn man diese Probleme hat, dann bricht Panik aus. Und dann wollen alle Leute, Banken, auch Privatanleger, institutionelle Anleger, wie die Verrückten ihre Risikopositionen abbauen und ganz viel Bargeld halten. Und das, diese Art von Panik sorgt dann für eine zusätzliche Destabilisierung und ungeheure Ansteckungseffekte. Die Märkte stürzen komplett ab, alle wollen verkaufen, niemand will mehr kaufen und dann hat man die Finanzkrise. Also schwach kapitalisierte Banken und sehr kurzfristige Finanzierungs- und Kaufentscheidungen, die dann in einer Panik ähnlich schlimm wirken, wie wenn jemand in einem überfüllten Kino Feuer ruft.
Jetzt haben Sie in Ihrer vorletzten Antwort schon gesagt, es gibt keine Weltregierung, die da irgendwie was regulieren könnte. Wer macht es denn dann? Also wo wird das denn, wo passiert das denn? Passiert das denn irgendwo?
Also wir hatten großes Glück. Es gab ja vor langer Zeit im Jahre 1929, also vor fast 100 Jahren, gab es mal auch eine ganz schwere Finanzkrise. Und damals hat man Finanzkrisen noch schlechter verstanden und deshalb haben die Zentralbanken wahnsinnige Angst gehabt, in einer solchen Krisensituation mehr Geld zu drucken, weil sie gesagt haben, das gibt doch bloß Inflation. Heute weiß man, dass in einer solchen Finanzkrise alle Leute aus Angst vor anderen Anlagemöglichkeiten Geld horten. Zum Teil gibt es ja sogar Leute, die Gold horten, aber jedenfalls Geld horten. Und dann wird dieses Geld, wenn man so will, dem normalen Kreislauf entzogen. Und verrückterweise, wenn man nicht wahnsinnig viel mehr Geld druckt und dem Finanzsystem und der Volkswirtschaft zur Verfügung stellt, dann droht nicht etwa eine Inflation, wo das Geld immer weniger wert wird, sondern es droht eine Deflation. Und das, genau diese Art von deflationären Phänomen hatte man in der letzten Finanzkrise. Und glücklicherweise, einige Leute kritisieren die Zentralbanken dafür, aber glücklicherweise haben sich die großen Zentralbanken der Welt bei der letzten Finanzkrise 2008, 2009 darauf verständigt, sehr viel Geld zu drucken, um eine Art von Wirtschaftskreislaufkollaps zu verhindern. Das ist so ein bisschen wie eine große Bluttransfusion in einer Situation, wo der Patient Blut aus seinem Kreislauf verliert. Und diese Koordination, die natürlich nicht zentralisiert war, hat den schlimmsten Absturz verhindert. Und dann sind tatsächlich auch lose koordiniert und war schwierig genug und es hat lang genug gedauert, sind auch einige finanzstarke Regierungen eingesprungen und haben gesagt, es ist zwar schrecklich, von den Banken erpresst zu werden und Steuerzahlergeld hergeben zu müssen an Teile der Wirtschaft, die davor irrsinnig viel Geld verdient haben und selber eingesackt haben, aber noch schlimmer ist die Gefahr, dass wenn das Finanzsystem kollabiert, auch die Wirtschaft komplett kollabiert. Also müssen wir in den sauren Apfel beißen. Und das war dieses Krisenmanagement. Aber das Krisenmanagement hat nur das Schlimmste verhindert, hat verhindert, dass man so schlimm abgestürzt ist wie 1929. Der eigentliche Clou war, dass man dann gesagt hat, so, also das darf uns nicht nochmal passieren. Es passiert zwar offensichtlich relativ selten, aber wenn es passiert, es ist sehr schlimm für die Volkswirtschaft und es ist auch sehr schlimm für den Steuerzahler, der letztlich ausgeräubert wird vom Finanzsektor, erpresst wird vom Finanzsektor. Und da brauchen wir bessere Regulierung, da müssen wir dafür sorgen, dass die Banken nicht mehr ganz so wackelige Kartenhäuser bauen dürfen, die dann bei einem Sturm umfallen. Und wir müssen dafür sorgen, dass diese Herdeneffekte besser unter Kontrolle kommen. Also dass bestimmte Arten von Kurzfristrefinanzierung nicht mehr statthaft sind.
Ja, jetzt reden Sie quasi in Form von Appellen. Das heißt, die Krise von 2008.
Nein, das hat man dann auch gemacht. Das hat man dann durchaus auch gemacht. Aber um mal ein Beispiel zu nennen, es gab Banken, die vor der Krise einen Hebel hatten von 40 oder gar 50. Und dann hat man gesagt, na gut, wir einigen uns auf einen Hebel von zum Beispiel 25. Und es wäre aus meiner Sicht besser gewesen zu sagen, na warum denn 25? 15 tut's doch auch. Das wäre noch deutlich sicherer gewesen. Die wirtschaftlichen Nachteile wären gering gewesen. Also man hätte noch einen Schritt weiter gehen können, aber man hat diese Dinge durchaus getan. Man hat Schritte in die richtige Richtung getan. Jetzt gibt es aber eine große Gefahr, denn wie Sie vielleicht wissen, tritt Großbritannien im März 2019 voraussichtlich aus der EU aus. Und dieser Austritt wirft die Frage auf, wo in Europa, denn die Vorstellung, dass Großbritannien einfach weiterhin der große Finanzplatz Europas sein wird, ist illusorisch, wenn die austreten, wo in Europa siedelt sich dann eigentlich der große Finanzplatz für die Eurozone an. Und da gibt es dann erbitterten Wettbewerb zwischen Frankfurt, zwischen Paris, zwischen Dublin, zwischen Luxemburg, zwischen Malta, zwischen Zypern und so weiter. Und es gibt die große Gefahr, dass die an sich vernünftigen Lehren, die wir gezogen haben nach der Finanzkrise, durch diesen Standortwettbewerb wieder verlernt werden. So ähnlich wie das auf globaler Ebene vor der großen Finanzkrise der Fall war, wo alle Länder gesagt haben, um mehr Finanzgeschäft anzulocken, wollen wir unseren Finanzsektor deregulieren. Und wenn London schneller dereguliert als New York, dann kommen mehr Finanzgeschäfte nach London und sie wandern weg von New York. Und das war die Vorstellung, sei gut für London. Und diese Art von schädlichem Standortwettbewerb in klein, das ist etwas, was uns ganz akut 10 Jahre nach der Lehman-Pleite droht, und da müssen wir dringend etwas dagegen tun. Eine Möglichkeit, etwas dagegen zu tun, wäre eine Art von deutsch-französischer Einigung zu erzielen und zu sagen, wenn jetzt London als großer Finanzplatz für Europa wegfällt, vielleicht schaffen wir es ja, statt einen albernen und eben wirklich schädlichen Standortwettbewerb mit Deregulierung, mit Subventionen, Niedrigsteuern und so weiter zwischen Paris und Frankfurt zu organisieren, eine kooperative Lösung zu finden mit hohen Regulierungsstandards, vernünftigen Rahmenbedingungen, die sich an den Interessen der Allgemeinheit orientieren, und zwar so, dass Frankfurt und Paris vernünftig zusammen der Finanzplatz für die Eurozone sein könnten. Das wäre ein Ansatz, den ich befürworten wäre, aber leider ist das noch nicht so entwickelt, wie es eigentlich sein müsste. Und die Zeit drängt. Wie gesagt, im März 2019 erfolgt voraussichtlich der Austritt Großbritanniens aus der EU.
Das heißt, im Subtext höre ich daraus, Sie würden jetzt nicht im Brustton der Überzeugung sagen, wir haben aus 2008 gelernt, wir sind gewappnet, wir sind besser vorbereitet, wir sind gerüstet für ein ähnliches Szenario.
Also wir sind ganz klar besser gerüstet als damals. Die Krise, wie sie damals stattgefunden hat, würde sich in dieser Form nicht wiederholen, weil wir besser gerüstet sind. Wir wissen auch staatlicherseits, auch international etwas besser, wie man damit umgehen würde. Allerdings muss man das etwas einschränken. In Amerika mit Trump bin ich mir nicht ganz so sicher, ob die dann wirklich besser reagieren würden. Da gibt es also ein großes und auch gefährliches Fragezeichen. Aber insofern haben Sie recht. Man kann jetzt nicht mit dem Brustton der Überzeugung sagen, wir haben schon so viel aus der Pleite vor 10 Jahren gelernt, dass diese Art von großer Krise nicht mehr passieren kann, und vor allem auch, wir haben nicht so viel gelernt, dass wenn die Art von großer Krise nochmal passieren würde, man dann sagen kann, der Steuerzahler ist schon so gut geschützt, wie es unser Anspruch sein müsste. Insofern gibt es noch mehr zu lernen, ja, aber man kann nicht behaupten, es wäre nun gar nichts gelernt worden. Also glücklicherweise ist die Menschheit dann doch lernfähig, nur haben wir nicht genug gelernt bisher.
Jetzt sind Sie Abgeordneter im Europaparlament. Welche Möglichkeiten sehen Sie denn bei sich, da auf diesen Bereich einzuwirken?
Also eine ganz wichtige Frage, das ist ja kein Geheimnis, da gibt es massive Lobbyinteressen. Die Branche will natürlich gerne in guten Zeiten ihre ganzen Gewinne einheimsen und in schlechten Zeiten vom Staat subventioniert werden. Und das heißt, es gibt massive Lobbyinteressen der Finanzbranche gegen Regelungen, die denen dieses Spiel erschweren würden. Dieses für den Staat ja wirklich sehr ungute Spiel. Und eine ganz wichtige Funktion von einem Abgeordneten wie mir, der dann auch noch Volkswirtschaftslehre studiert hat, ist dafür zu sorgen, dass bestimmte Arten von schlechten Lobbyargumenten dann im politischen Prozess als solche, nämlich schlechte Lobbyargumente, enttarnt werden. Statt dass eine Situation entsteht, wo viele sagen, naja, am Ende ist ja der Finanzsektor, sind die Experten, die wissen ja, wie Finanzsektor geht, jetzt glauben wir denen mal alles. Und das ist, glaube ich, eine der großen Herausforderungen, dass eben die größten Experten, nämlich die Finanzbranche selbst, da ein bisschen parteiisch sind. Und insofern ist es ganz wichtig, dass im Parlament auch Leute sitzen, die dieser Art von etwas parteiischem Expertentum etwas entgegenzusetzen haben.
Jetzt wird es ja am Freitag diese Diskussionsveranstaltung in Erfurt geben. So wie das Podium am Freitag besetzt sein wird, gehen Sie da von einer kontroversen Diskussion aus oder ist die Frage, wie gefährlich das Weltfinanzsystem heute ist, im Grunde für alle Beteiligten eher eine rhetorische?
Nein, also ich vermute, dass es einen gewissen Konsens gibt, dass sich die Dinge etwas verbessert haben. Aber bei der Frage, was ist jetzt noch zu tun, wie weit sollte man gehen, zum Beispiel bei der Frage, wie weit sollte man gehen, die Hebelung bei Banken weiter einzuschränken, da wird es mit ziemlicher Sicherheit eine Kontroverse geben. Der Einführungsredner wird Martin Hellwig sein, der ein wirklich faszinierendes Buch geschrieben hat mit dem bezeichnenden Titel des Bankers neue Kleider, so ähnlich wie des Kaisers neue Kleider. Er fordert darin nicht zuletzt, dass die Hebelung dramatisch eingeschränkt werden sollte, von heute 25 vielleicht auf eine Hebelung von 10, was das Finanzsystem sehr stabilisieren würde. Ich halte es für denkbar, dass beispielsweise der Vertreter des Bundesfinanzministeriums da etwas vorsichtiger sein wird. Vielleicht auch unter dem Eindruck, naja, wenn wir da zu viel machen, vielleicht gehen ja dann die Banken alle nach Paris. Nicht, da sehen Sie schon, diese Art von Standortwettbewerbsfalle, der man sich nur schwer entziehen kann, wenn man nicht zumindest europäisch vernünftig kooperiert.
Die Veranstaltung ist ja als Bürgerdialog betitelt worden. Das bedeutet dann also auch, wenn ich das übersetze, dass man nicht nur auf dem Podium diskutiert unter den Experten, sondern auch das Publikum kann quasi mitreden.
Aber selbstverständlich. Also die Idee ist, weil ja nicht alle dieselben Voraussetzungen mitbringen, dass erst einmal die Experten ein bisschen reden, in das Thema einführen, bestimmte Einblicke auch geben. Sehr interessant ist auch, dass einer der Podiumsteilnehmer selber bei einer amerikanischen Großbank gearbeitet hat während der Finanzkrise. Also da kann man, glaube ich, auch im Rückblick ein paar ganz interessante Erfahrungen hören. Und dann ist aber ganz klar die Idee, dass man sagt, das ist kein abgehobener Expertendiskurs, sondern es geht wirklich darum, über dieses ungeheuer wichtige, aber auch anspruchsvolle Thema miteinander im ganzen Saal zu reden. Und damit das auch klappt, haben wir eine sehr gute Journalistenkollegin Elisabeth Nia im Theater, die eben nicht nur sehr kundig ist, sondern auch eine sehr erfahrene Moderatorin. Ich denke schon, das mit dem Bürgerdialog wird dann auch klappen.